Hallo und herzlich willkommen zum 581. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
Hallo Alex und hallo Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir wollen heute ein wenig über Retro-Spiele sprechen. In unserem fünften Retro-Roundup werden wir euch ein paar Game Boy Advance-Spiele vorstellen. Einfach deshalb, weil wir ich sag's ganz ehrlich, wir brauchten ein Thema, das wir relativ einfach und schnell ohne Vorbereitung besprechen können, so, weil immer noch der Krankheitsstand bei uns ein wenig Personalprobleme verursacht. Und da haben wir gedacht, warum kein Retro Roundup? Und GBA haben wir bisher sowieso eher seltener besprochen. Wir werden uns heute auf Spiele von genau. Nintendo fokussieren, also namenhaftere GBA-Spiele auch. Mhm. Die bisherigen Retro Roundups findet ihr in den Podcast 349, 388, 471 und 544. Außerdem hatten wir zu 20 Jahre Game Boy Advance bei Podcast 375 etwas aufgenommen, nur falls ihr da mal ein bisschen reinhören wollt. Genau, ja, Wolltest du noch was sagen, Sören?
Nee, ich glaube, alles, glaube ich, gut eingeleitet, würde ich sagen.
Gut, dann können wir ja auch eigentlich starten, und zwar mit dem ersten Spiel, das du mitgebracht hast.
Genau, nämlich Wario Land 4, was vor einigen Tagen ja erst in die Game Boy Advance Sparte des Nintendo Switch Online hinzugekommen ist.
Genau, also in den Nintendo Switch Online plus Erweiterungsbundle.
Genau, genau, das muss man noch dazu sagen, genau.
Ja, also in das größere Abo.
Ja. Genau. Ja, ursprünglich ist das Spiel 2001 erschienen, am 21. August in Japan und dann am 16. bzw. 19. November in Europa und Nordamerika. Und wurde entwickelt und gepublished von Nintendo selbst, also eine eigene Hausmarke natürlich. Und ist dann schon mittlerweile das vierte Abenteuer von Wario gewesen, nachdem bisher die vorherigen drei Wario Land Ableger, so richtige Wario Land Abenteuer, muss man sagen. Er hatte auch schon Auftritte davor auf dem NES und SNES gehabt. Aber davor, nach seinen drei Game Boy bzw. Game Boy Color Auftritten, dann der erste und sozusagen dann erstmal einzige Wario Land-Titel für den Game Boy Advance.
Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, es war auch das letzte Wario Land allgemein, oder? Also so insgesamt kam danach kein... Doch, Shake It, für die Wii kam nochmal
eins. Ja, genau. Gell? Und ich glaube, es gab auch noch für den DS eins. Ich glaube, das war irgendwie... wie hieß das nochmal?
Aber das hieß nicht Wario Land, das hieß Master of Discus.
Ja, genau, stimmt, so hieß das, ja.
Für den GameCube hatten sie ja Wario World. Also Wario Land haben sie erst 2008 auf der Wii fortgesetzt und dann 2016 hatten sie dem Spiel ja nochmal ein Wii U-Port spendiert. Ja, aber ansonsten Wario Land 4 bis zu dem Wii-Teil der letzte gewesen.
Genau.
Ja, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hatte gerade
alles gut. Ja, alles gut. Ja, ja, ansonsten, was gibt's groß zu sagen? Wario ist ja immer auf Schätze aus und so ist das ja auch in diesem Teil. macht sich da auf so eine besondere Pyramide, die in der Zeitung steht, wo es große Reichtümer gibt. Aber tatsächlich dann passiert so irgendwie, dass er dann in so einen Schacht fällt und ja, sich dann erstmal sozusagen rauskämpfen muss, während er die Schätze einsammelt, um ja wieder rauszukommen.
Ja, ist jetzt 2D Jump'n'Run.
Genau.
Ja. Ich finde, es hat ein paar Besonderheiten. Allein schon in dem Movement, also wie Wario sich bewegt, was für Aktionen er hat. Und man muss ja auch am Ende jedes Level, wenn man das abgeschlossen hat, wieder zurücklaufen und entkommen.
Genau, weil dann startet nämlich ein Countdown und wenn man das in der Zeit dann nicht schafft, ist man tatsächlich noch nicht ganz weg, hat noch eine Chance, da zum Ziel zu kommen, aber der Hintergrund wird dann alles schwarz-weiß und man verliert dann sekundenweise die Münzen, dann verliert man die Herzen und dann ist dann sozusagen Game Over und muss das Level dann erneut versuchen.
Ja. Und man kann ja, also in den Leveln, das ist ja so typisch Wario, sammelt man Reichtümer, man sammelt Juwelen, die sind oft
genau.
versteckte Juwelen. Ich glaube, Ziel war es immer, ein Stück von einem größeren Edelstein zu finden, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, genau. Es gibt ja. in jedem Level so 4 Stück von so einem Kristall. Und wenn man dann halt ein, beziehungsweise es gehört in 2 Welten, musste man einen Kristall zusammensammeln, bei manchen dann halt, bei anderen Welten dann halt 4 Kristalle für 4 Level, um dann halt die Tür des großen Endbosses öffnen zu können. Und darüber hinaus muss man dann noch so einen Schlüsselgeist, der hat glaube ich auch so einen besonderen Namen, aber den weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall muss man noch so einen Schlüsselgeist sammeln, weil der halt nur die Tür zum nächsten Raum, so zum nächsten Level sozusagen öffnet.
Okay. Wie der heißt, weiß ich leider auch nicht. Ich wusste nicht mehr, was der Name hat, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube schon. Der steht glaube ich auch nur in der Anleitung, glaube ich. Der wird auch nicht im Spiel genannt, glaube ich, der Name.
Ja, genau. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ich weiß, es gibt in dieser Pyramide die Herrscherin davon. Das ist ja eine Prinzessin auch. Irgendwas mit S war der Name. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich habe es gestern gelesen, deswegen weiß ich das überhaupt nur. Weil ich ja gestern schon wusste, dass wir über das Spiel reden. Und irgendwie, die ist auch der einzige Auftritt von diesem Charakter. Nur in diesem Spiel taucht sie auf.
Ja, genau.
Finde ich ganz interessant, weil eigentlich hätte sie so als Warios Prinzessin inszeniert werden können, wie Peach oder Daisy später mal, was Nintendo ja gerne mal gemacht hat, dass sie solche Charaktere wieder aufgreifen, aber aus irgendeinem Grund haben sie diesen Charakter nie wieder aufgegriffen.
Ja? Warum? Vor allem muss man dazu auch noch dazu sagen, je nachdem, wie viele Schätze Wario am Ende einsammelt, ändert sich sozusagen dann auch ihr Aussehen dann, weil sie ist ja erst verflucht worden zu einer Katze und wird dann, wenn man dann halt den Oberboss besiegt hat, dann halt von dem Fluch befreit. Und je nachdem, wie viel Schätze Wario gesammelt hat, kann das entweder eine richtige Schönheit werden oder eher nicht so.
Ja, in einer Variante ähnelt sie Wario richtig.
Genau, genau.
Ja. Finde ich halt ganz witzig, also da haben sie auch das mit der Story, da gibt es ja auch diese verschiedenen Enden, die wir jetzt nicht enden, aber wir reden hier ja über einen Jump'n'Run, also das ist jetzt nicht
ja,
das große,
genau.
Das ist halt eine unterschiedliche Grafik, die man sieht am Ende, aber ich finde, hätten sie noch mal ein bisschen was rausholen können aus dem Konzept mit einem Nachfolger.
Ja, das stimmt.
Ja,
ansonsten. Vor allen Dingen finde ich auch noch, dass jedes Level auch mit einer eigenen Idee aufwartet, dass es sehr viel Ideenreichtum da drin steckt. Man ist in einem in so einem, beispielsweise in so einem Hawaii-Level, wo dann erstmal alles entspannt ist. Dann ist man dann irgendwann mal wieder in so einer Fabrik oder auf einem Schrottplatz oder dann halt auch in so einer Spielzeugpassage. Also man hat echt jedes Level unterschiedliche Ideen reingebracht und nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Gameplay her, weil Wario ja auch besondere Fähigkeiten hat, die unterschiedlich zum Einsatz kommen.
Was für Fähigkeiten hat Wario denn zum Beispiel?
Unter anderem kann er sich in eine Sprungfeder verwandeln, um dann mal ganz kurz ganz hoch zu springen. Dann kann er sich unter anderem in Zombie verwandeln, das fällt mir noch ein auf jeden Fall. Wo er dann halt ein bisschen unbesiegbar ist, aber dann halt auch erst ins Licht wieder reinkommen muss oder halt ins Wasser, um halt wieder normal zu werden. Oder er kann halt auch in eine Fledermaus werden, um dann halt in gewissen Passage zu fliegen zu können.
Mhm. Ja. Was ich eigentlich sehr cool finde. Ich muss auch sagen, ich mag auch die Grundsachen. Also, dass Wario zum Beispiel mit einem Tastendruck dann anrennt und halt rammt, Steine kaputt rammt. Oder ich glaube, der rechte Schulter das gehalten, dann noch schneller rennen kann, um im Kopf durch noch härtere Felsen durchzurennen.
Genau.
Man kann Gegner und Steine werfen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil er sich dadurch sehr anders spielt als Mario.
Ja, genau, das stimmt.
Ja, das mag ich sowas einfach. Auch die Lebensenergie ist jetzt, in Herzen ist die ja dargestellt. Und da kann man schon recht viele auch haben an Herzen. Nicht nur so 2, 3, sondern ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele es am Anfang sind. 8 oder so, glaube ich.
Ich glaube auch, es gibt 8.
Ja. Muss ich sagen, dadurch setzt es sich halt stark ab und gibt dem Spiel schon was Eigenes, was auch sehr schön ist. Ist ja auch sinnvoll bei so einem Spiel, dass es halt ein bisschen eigenständig ist.
Genau. Ist dann aber auch übrigens auch wieder eine Abkehr von den beiden Vorgängern, weil da war Wario unbesiegbar und hat dann nur ein paar Münzen verloren und wurde dann halt zurückgesetzt. Aber hier kann er dann halt wieder sozusagen draufgehen und Game Over gehen.
Die beiden Vorgänger waren ja, also besonders der zweite Teil war ja noch klassischer an den ersten Wario Land, also Super Mario Land, Moment, wie hieß das damals? Das erste Wario Land hatte den Untertitel.
Super
Das war ja eigentlich
Mario
so
Land
Mario
3,
Land.
glaube ich, einfach
Mario Land
nur.
3,
Ja.
genau. Mario Land 3. Und der zweite Wario Land Teil ist ja eher an den noch angelehnt, während der dritte schon einen Schritt weiter gegangen ist. Im vierten sind sie halt noch mal in eine andere Richtung, in eine neue, also haben sie sich noch weiter, ich sag mal, weiterentwickelt, mehr von Mario gelöst mit den Spielen.
Genau.
Ja. Was ja auch nur sinnvoll ist. Und das haben ja auch dann die Nachfolger, haben wir eben schon erwähnt, gezeigt bei Wario, dass sie ja dann erstmal auch von dem Land-Konzept weg sind, was natürlich auch an den Heimkonsolenspielen lag, bei Wario World, dann das 3D-Jump'n'Run auf dem GameCube und mit Wario Master and Discus dann auf dem DS nochmal was Eigenes inszeniert. Ja, genau. Wario Land Shake It auf der Wii war, glaube ich, wieder ein 2D-Jump'n'Run, oder?
Genau.
Meine ich doch, ja. Deswegen, sie haben halt diesen Namen Wario Land für die 2D-Spiele aufgehoben. Wäre eigentlich auch mal was, was wir zurückbringen könnten. Ein neues Wario Land?
Ja, eigentlich schon, aber außer jetzt von WarioWare abgesehen ist da und natürlich die ganzen Mario-Spin-Offs, wo Wario natürlich vorkommt, ist da von Wario alleine nicht mehr so viel zu
Nee,
sehen.
Wario ist mittlerweile stark halt auf WarioWare, was einfach auch super erfolgreich ist. Festgeschrieben, was ich ein bisschen schade finde. Ich das heißt nicht, dass ich die WarioWare-Spiele nicht mag. Es gibt gute und schlechte. Beispiel kann man auf der Switch sehr gut sehen. Das erste Switch WarioWare ist nicht so toll. Das zweite ist besser.
Ja.
Aber ich würde mir tatsächlich wieder mal ein Wario Jump'n'Run wünschen, weil seit 2008 gibt es da halt gar nichts mehr, mal abgesehen davon, dass der Shake It halt auf die Wii U portiert wurde. Zumindest meine ich, dass es auf die Wii U portiert wurde. Ich bin mir da gar nicht mehr 100% sicher, ob das überhaupt weltweit auch. Ich glaube, das ist als Virtual Console Spiel auf der Wii U irgendwie und als Download irgendwie so war das. Ich bin mir gar nicht mehr ganz
Na,
sicher.
das kann auch sein, da bin ich jetzt gerade auch, ist jetzt gerade auch nicht.
Vielleicht. Ich glaube, es gab keine dedizierte, also keine direkte Verkaufshandelsversion davon. Aber ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr, das ist zu lange her. Und ja, das würde ich mir echt wünschen, dass er da bei WarioWare mal wieder ein bisschen was mehr bringen würden. Hätte Wario verdient.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, was kann man noch zum Spiel sagen? Grafisch ist es halt so ein 16-Bit, 32-Bit, also der GBA ist ja eigentlich 32-Bit, 2D-Jump-Run. Ich finde, es sieht sehr schick aus, das Spiel.
Ja, das stimmt.
Hat auch tolle Effekte und so zum Teil.
Auch
Ja.
lustige atmosphärische Soundtracks, weil da fällt mir auch noch einmal, gibt es nämlich auch noch eine CD in jedem Level zu sammeln oder in, ne, nicht in jedem Level, aber in sehr vielen Level, wo man dann noch so interessante Soundeffekte hören kann.
Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass du die CDs noch sammeln kannst. Ja. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, dass die Wii U veröffentlicht war wirklich über Virtual Console, also
Ah, okay.
das Download-Ding auf der. Ja. Was ich noch fragen wollte, bevor wir zum nächsten Spiel übergehen, kennst du Pizza Tower oder Anton Blast? Wir haben jetzt nie, also sind eigenständige Indie-Spiele.
Okay, nee, die sagen mir, wobei ich glaube, Pizza Tower habe ich irgendwie schon mal gehört, aber jetzt nicht groß mir angesehen.
Die beiden Spiele sind stark von Wario Land 4 inspiriert. Es
Ah,
gibt sogar
okay.
diese Fluchtsequenzen jeweils am Ende und so weiter, ja. Also, nur falls du da mal einen Blick drauf werfen magst, oder alle anderen, die das interessiert, die halt gerne mal wieder sowas spielen wollen. Ich sage jetzt nicht, dass sie original so sind. Ich habe sie auch selbst nur als D, also den Anthem Blast als Demo gespielt. Aber man merkt schon an, dass sie ganz eindeutig von Mario Land 4 inspiriert sind. Und das geben die Entwickler halt auch zu. Also das ist nicht so, dass die das irgendwie leugnen, dass da Mario Land eine der großen Inspirationen ist. Nicht ausschließlich, gibt andere Einflüsse auch noch. Und man muss auch mit klarkommen, was für Spiele das sind. Also die sind schon sehr aufgedreht und flippig und so weiter. Aber rein von der Gameplay-Art und der Spielart her könnte das für Wario Land 4 Fans schon ein Blick wert sein, denke ich.
Ja.
Gibt's, meine ich, also zumindest Anthem Blast gibt es definitiv für die Switch. Pizza Tower bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, aber das ist nee, nach dem PC 2023, letztes Jahr, also 2024, auch noch für die Switch nachgeliefert worden. Das müsste sie mittlerweile auch beide für die Switch eigentlich geben. Also Anthem Blast definitiv, das ist im Dezember für PC und Switch erschienen, letztes Jahr. Und Pizza Tower, meine ich, kam letztes Jahr auch noch für die Switch dann raus. Gut, so viel nur dazu, um hier auch sowas mitzugeben, falls da jemand Interesse dran hat. Ich glaube aber, zu Wario haben wir da nicht mehr viel zu sagen, oder?
Ja, denke ich auch.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum nächsten Spiel. Und das ist ein Spiel, das ich mir ausgesucht habe für heute. Und zwar Kuru Kuru Kururin. Ja, ein gar nicht so schwerer Titel, wie ich immer denke, aber irgendwie kann ich mir den meistens nicht ganz merken. Ich packe entweder ein Kuru zu viel oder ein Kuru zu wenig hin. Das ist
Wortspiel.
ein.
Ein kleines Wortspiel sozusagen als Titel.
Ja. Ist der erste Teil der Reihe, muss man sagen. Die anderen beiden Teile sind leider nicht außerhalb Japans erschienen. Gab nochmal einen weiteren für den GBA, Kururin Paradise, und dann noch einen für den GameCube, Kururin Squash. Aber wie gesagt, die sind nur in Japan erschienen. Außerdem gab es verschiedene Verweise in den Smash Bros. Spielen. Vor allem Melee und Brawl müssten da mehrere Verweise, besonders die Assist-Trophäe und so weiter, gehabt
Ja,
haben.
genau, ich glaube auch, da gab es dann eine Helfer-Trophäe auf jeden
Ja,
Fall.
genau. Kuru Kuru Kururin ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem wir einen rotierenden länglichen Zylinder durch labyrinthartige Level bewegen müssen. Man könnte es ein bisschen mit diesem heißen Drahtspiel aus den 90ern
Stimmt,
vergleichen.
genau,
Ja.
ja.
Weil wir müssen mit diesem Zylinder da durch navigieren. Natürlich sind die Gänge sehr eng teilweise, dürfen aber den Rand nicht berühren, weil wir sonst halt erstmal Strafsekunden bekommen und Leben verlieren, also Energie verlieren. Und wir haben halt nicht so viele Herzen. Ich glaube, gerade am Anfang nur zwei Herzen, also zwei Treffer und wir sind tot. Gibt auch Heilbereiche. Wir müssen halt im Endeffekt das Ende eines Levels erreichen. Das ist so das große Ziel. Die Story dahinter ist relativ simpel. Kururin ist der Hauptcharakter. Die Geschwister von Kururin werden vermisst. Deswegen steigt er halt in dieses zylinderartige Gefährt. Das nennt sich Helirin. Und damit muss er halt dann diese Level durchfahren, um seine Geschwister zu finden. Ja. Gibt dann auch verschiedene Welten. Ich weiß gar nicht mehr, wo man anfängt. Es kommt auf jeden Fall, kommt eine Torte als eine der Welten. Der Anfang ist ein Dschungel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zweite Welt ist aber die Torte. Und das ist gar nicht einfach, muss ich sagen, das Spiel. Also ist es schon
Das fand ich
knackig.
auch.
Ja, also da mit diesem Gefährt durchzulenken, ohne irgendwo gegenzustoßen. Und später muss man ja dann auch noch die Richtung zum Beispiel ändern, indem man, da sind dann an manchen Stellen so Art Trampoline oder so, halt so, da muss man gegenfliegen mit dem Raumschiff, damit dann sich das in die andere Richtung dreht, das Gefährt. Weil nur dann kann man an bestimmten Stellen weiterkommen, weil der halt sonst im falschen Winkel steht und du halt gar nicht anders kannst, als gegenzustoßen. Weil du dich einfach in die falsche Richtung drehst für den Verlauf des Ganges, die Kurve oder sowas. Und das richtig abzupassen ist gar nicht so einfach, auch weil der Bildausschnitt halt einfach nicht so groß ist und man nicht so weit voraussehen kann.
Ja, das stimmt.
Ja, deswegen sind auch diese Ruhezonen, in denen sich das Ding komplett frei drehen kann, ganz praktisch, weil man sich halt einfach ausruhen kann, kurz. Besonders die Heilzonen sind da halt sehr wichtig. Allerdings läuft halt die ganze Zeit Zeit und wenn man halt das Level wirklich gut abschließen will, das heißt mit Sternchen und nicht einfach nur beenden will, geht es natürlich auch darum, den Rekord zu brechen. Und da man für jeden Schaden, den man erleidet, auch noch Strafsekunden bekommt, ich glaube 5 sind das, ist es natürlich doch schlimmer, wenn man irgendwo gegenfliegt, wenn man gerade auf Rekordkurs ist. Ist nicht ohne, also sage ich, ist wirklich nicht ohne. Gerade die späteren Level haben so einige Engstellen, knifflige Herausforderungen und so weiter. Ja, mag auf den ersten Blick wirklich ein bisschen eher wie so ein witziges Spiel wirken, gerade aufgrund dieses Schnabel-Enten-ähnlichen Hauptcharakters, Kururin. Aber da steckt schon ein ganzes Stück mehr dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Level und Welten es gab, bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Müssten ein paar sein. Es gibt einen Easy Mode für den Anfang. Da ist der Stick nur die Hälfte von der eigentlichen Größe groß. Ich weiß aber nicht, ob man dann alle Level abschließen kann. Oder ob das nur bis zu einem bestimmten Punkt geht. Es gibt auch noch einen Challenge Mode. Das ist eine Sammlung von kleineren Leveln, die man halt dann versucht abzuschließen. Das ist halt die Challenge, die Herausforderung zu bestehen. Ist eigentlich logisch, denke ich.
Ja.
Selbsterklärend. Ja. Ist jetzt kein Spiel, über das man so viel sagen kann. Es ist halt wirklich ein Geschicklichkeitsspiel. Aber meiner Meinung nach eins der besten GBA-Spiele. Also wirklich, wirklich tolles Spiel.
Ja, ist wirklich ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
Ja. Und das kann auch ja, wie gesagt, sehr knackig werden und da kann man sich auch drin verlieren, wenn man da mal mit angefangen hat und dann die ganze Zeit spielt und halt versucht, das auch zu schaffen und sich darin verbeißt, sage ich mal. Da kann man da schon so seine paar Stündchen reinstecken, bis man da mal wirklich alles geschafft hat und alle Rekorde geknackt hat, und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht so ein Spiel, das man mal eben in, sag ich mal, 20 Minuten durchspielt.
Ja.
Ja, ich glaube, 3 Stunden braucht man im Normalfall dafür, wenn man es wirklich einfach nur durchspielt und man halt sich nicht zu schwer damit tut, die Level abzuschließen. Wenn man es aber wirklich komplett haben will mit allen Rekorden und so weiter, kann man schon seine 10 Stunden in dem Spiel versenken, denke ich. Ist übrigens auch ein Nintendo Switch Online Erweiterungspass, GBA-Ding drin. War eins der frühen Spiele, die da reingekommen sind. Ich glaube, schon im Februar 2023 ist es da reingesetzt, gepackt worden. Was ich sehr cool finde, weil ich selbst nicht besitze für ein GBA und deswegen kann ich es dadurch wieder spielen. Aber ich sage direkt, der Schwierigkeitsgrad ist hier echt nicht ohne. Ich habe es bis heute nicht einmal komplett durchgespielt. Also. Irgendwann war ich immer zu frustriert, habe aufgehört. Und da ich, wie gesagt, nicht ich selbst besitze, konnte ich halt auch meinen Spielstand schon früher nicht erneuern. Jetzt bin ich an der Switch dran und versuche es da nochmal und habe es immer noch nicht geschafft.
Ja, glaube ich. Ich hatte es auch mal angespielt gehabt und ich glaube, das erste Level bin ich noch einigermaßen gut durchgekommen, aber schon beim zweiten war ich schon halb auch schon am Verzweifeln.
Also die erste Welt, sage ich mal, geht noch, die ist auch noch zum Lernen da. Also mal nach den Tutorials mal abgesehen, die ja am Anfang ich glaube, 3 Tutorials haben sie am Anfang gepackt. Aber ab dem Kuchen wird es richtig, richtig knackig, finde ich. Schon davor habe ich ganz schön Probleme immer wieder gehabt. Habe Level neu gestartet, bin gestorben und so weiter und so fort. Also das ist. Ja, nicht ohne das Spiel. Und man kann sich auch sehr schnell in irgendeine Ecke festfahren. Also wenn man dann wirklich in der Ecke hängen bleibt, kann es da erstmal gar nicht mehr rauskommen, wenn man tot ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in. Ich meine, es gibt sogar einen Modus ohne Lebenspunkt, in dem man einfach nur auf Zeit fährt. Bin ich mir aber gerade gar nicht mehr komplett sicher. Ich meine aber, so einen Modus gibt es, weil ich mich einmal verfangen hatte und nicht gestorben bin. Aber nur Strafsekunden kassiert habe. Aber ich bin mir nicht mehr 100%, ob es in dem Spiel war oder ob es in einem Spiel war, das einfach nur ähnlich war und daran von dem halt inspiriert war. Ja. Ja. Ist auch so eine Reihe von Nintendo, weil es gehört auch Nintendo, die Marke. Und Nintendo macht da seit Kuririn Squash auf dem GameCube 2004 auf dem GameCube erschienen. Muss ich mir vorstellen. Das Spiel jetzt übrigens, haben wir ja gar nicht erwähnt, ist 2001 im März in Japan und im Juni in Europa erschienen. Nordamerika hat das Spiel nicht bekommen. Aber wie gesagt, die Nachfolger nur in Japan erschienen, obwohl der GBA-Nachfolger sogar auf der E3 angekündigt wurde und ursprünglich das erste Spiel für den amerikanischen Markt sein sollte. Am Ende hat es dann doch nicht kein Spiel, hat es auch nicht außerhalb Japans geschafft. Und Kuririn Squash ja auch nicht. Das übrigens das erste war, das dann auf 3D-Grafik gesetzt hatte. Hätte ich gerne beide gespielt, bin ich ganz ehrlich. Aber seitdem halt leider tot die Reihe, was ich sehr, sehr schade finde. Außer halt, wie gesagt, Gastauftritt in Smash Bros. Ja. Wäre so für mich schon so eine Reihe, bei der ich sage, na, da sollte Nintendo vielleicht nochmal drüber nachdenken, die zurückzubringen. Ich meine, das verantwortliche Studio dahinter ist ja noch aktiv.
Würde es Sinn machen, ja.
Ja, A-Ting ist das. Die haben, die sind jetzt nicht das bekannteste Studio, aber sie haben vor allem, ich sag mal so, die Sachen, die man am besten kennt aus Nintendo-Sicht, dürften Pikmin 4, Mitarbeit mit Nintendo, Pikmin 3 Portierung für die Switch-Version, sowie die ganzen neuen Inhalte für die Pikmin 3 Deluxe-Version. Außerdem haben sie die kostenlosen Updates für Nintendo Switch Sports, also das ganze Basketball-Zeug da mit Nintendo zusammen entwickelt. Das waren so die letzten großen Sachen.
Mhm.
Ja, und Monster Hunter Generations Ultimate haben sie auch entwickelt. Mhm. 2017. Für Capcom. Mit Capcom. Ja. Also wie gesagt, sie sind noch da. Warum nicht? Entschuldigung. Warum nicht nutzen für ein neues Kuririn? Ja. Aber gut. Wir wollen nicht uns ewig mit dem Spiel aufhalten, weil wie gesagt, so viel kann man über das Spiel ja auch gar nicht erzählen. Ich denke mal, es ist klar geworden, was das Spiel ist, und alle, die interessiert sind und einen Halo Switch Online Plus Erweiterungspass haben, könnt ja mal einen Blick drauf werfen. Es lohnt sich meiner Meinung nach, wenn man Geschicklichkeitsspiele mag.
Mhm.
Ja. Gut. Würde ich sagen, gehen wir zum dritten Spiel über, das dann wieder an dich geht, Sören.
Genau. Das geht auch dann wieder ein bisschen in die Jump'n'Run-Reihe, diesmal mit Kirby und die wundersame Spiegelwelt. 2004 erschienen im April in Japan am 15., am 2. Juli in Europa und am 18. Oktober in Amerika. Gepublished von Nintendo und entwickelt von einer Zusammenarbeit, würde ich sagen, von HAL Laboratory, Flagship und DIMS. Genau, und ich würde sagen, auch ein Kirby, was sich ein bisschen ja unterscheidet von der Spielweise her im Gegensatz zu anderen Ablegern der Serie, weil meistens ist es ja so, dass man mit Kirby die Welten der Reihe nach abarbeitet und da in die Level geht. Das ist bei dem Spiel ein bisschen anders, denn es gibt zwar da auch Welten, aber die sind alle miteinander verbunden sozusagen. Es ist also, geht schon mehr in die Richtung Metroidvania, würde ich sagen. Man hat verschiedene Bereiche in den Welten und mit verschiedenen Verbindungen zu den anderen Bereichen und Welten der Spielwelt.
Mhm.
Und ein weiteres Merkmal, was sich da auch noch unterscheidet, ist, dass man das, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr, aber früher war es das erste Mehrspieler-Kirby-Spiel, was man komplett mit 4 Spielern spielen konnte, sofern jeder Spieler natürlich ein Game Boy Advance und man das Kabel dafür hatte. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen einfacher mit Kirby's Return to Dreamland Deluxe beispielsweise oder Star Allies sind ja da die Beispiele. Aber das war schon so ein interessantes Merkmal auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man ja sozusagen nicht gezwungen ist, sozusagen zusammenzugehen, sondern jeder konnte ja unabhängig voneinander sich durch die große Welt bewegen.
Stimmt, logisch, weil jeder auf dem eigenen Gameboy gespielt hat.
Genau.
Hab ich gar nicht dran gedacht bisher, dass das ja damals möglich war.
Genau.
Ja, stimmt. Ich habe das auf dem GBA damals nicht gespielt, deswegen war mir das nicht so bewusst. Ja, Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. War ja eigentlich schon soweit fertig. Es gibt natürlich wieder die typischen Verwandlungen von Kirby, wie man das kennt. Minispiele gibt es halt auch am Anfang, wenn man sie machen möchte. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene ja, Collectibles zu sammeln. Sei es natürlich die Karten, um halt zu sehen, was halt noch, welche Bereiche noch offen sind. Dann gibt es, glaube ich, halt noch verschiedene Farbsprays, mit denen man halt das Design von Kirby anpassen kann. Ja, und natürlich, glaube ich, noch halt die eine Bild- und Tongalerie, glaube ich, noch, die man freischalten kann.
Ich finde es immer seltsam, wenn ich Bilder von dem Spiel sehe, Mehrspielermodus, dass da ein echt heftig roter, ja, so ein grüner und ein gelber Kirby sind. Besonders den roten und den grünen finde ich in der Farbart. Ich habe ja nichts dagegen, dass die rot oder grün sind, aber was für ein Grün und was für ein Rot sie gewählt haben, das
Ja,
ist schon
schon
hart.
sehr, sehr knallig, ja.
Ja, das Gelb geht ja noch, aber die anderen beiden sind dann schon sehr
Ja.
in der Farbgebung. Was ich mich frage, weil ich habe das Spiel nur mal kurz angespielt im Nintendo Switch Online Service, da ist ja auch drin in diesem Erweiterungspass. Was glaube ich auf alle Spiele, die wir heute besprechen, zutrifft.
Ja, glaube ich auch.
Was ich bis heute nicht ganz sicher weiß, ist, was hat dieses Handy-Symbol mit dem Akku links oben zu bedeuten, das auf so vielen Screenshots zu sehen ist? Hat das was mit dem
Ja, das
Mehrspielermodus zu tun?
nicht unbedingt. Das kann man auch im Einzelspielermodus machen, weil tatsächlich, wenn man alleine spielt, werden die drei anderen ja auch gesteuert, dann halt nur von der KI.
Okay.
Und die werden halt mit den Schultertasten gesteuert. Bei der, also bei, wenn man die linke oder die rechte Schultertaste halt betätigt, dann holt Kirby dieses Handy, ich glaube, es wird halt Walkie-Talkie genannt, im Spiel halt heraus. Wenn man L drückt, passiert halt einfach nur, dass Kirby halt dann wieder ohne halt diesen Akkuverbrauch wieder an den Start kommt. Also halt in die Oberwelt, wo man dann halt direkt halt zu den einzelnen Welten halt hingehen kann. Und wenn man die rechte Schultertaste betätigt, das kostet dann halt eine Batterie. Die kann man, glaube ich, auch wieder aufladen. Die gibt es halt im Level halt Items dafür. Und da kann man dann halt die anderen drei sozusagen zu sich rufen. Kann man dann beispielsweise sagen, beispielsweise bei einem Boss ist und halt sich ein bisschen da Probleme hat, den zu besiegen, kann man sich halt sozusagen die drei anderen holen und dann halt zusammen gegen den kämpfen.
Okay, ja. Das ist natürlich praktisch.
Ja.
Ja. Hätte ich jetzt so nicht verstanden gehabt, aber gut, wie gesagt, ich habe auch nur mal reingespielt. Ich will das eigentlich mal richtig angehen, weil es eins der Spiele ist, die ich halt verpasst habe. Und Kirby spiele bei mir ja schon seit Gameboy-Zeiten, also seit dem allerersten eigentlich Pflichttitel sind, aber gerade so zu der GBA-Zeit habe ich. GBA, GameCube und so weiter habe ich halt fast alles verpasst. Deswegen, ja. Gibt es noch was zum Spiel zu sagen? Ich meine, ich denke mal, es gibt ganz klassische Bosskämpfe.
Genau, also
Das ist was.
halt in den Leveln beispielsweise gibt es halt Bossgegner oder halt auch dann halt sozusagen als großes Ziel sozusagen einen großen Endboss sozusagen.
Okay. Also so wie man es halt kennt von Kirby, mehr oder weniger.
Genau.
Ja. Ich denke mal, so rein vom Grundgameplay ist es ja eh ein Kirby-Spiel. Wir hüpfen,
Genau.
wir saugen Gegner ein, wir nehmen die Fähigkeiten an, besiegen die Gegner und so weiter, müssen das Levelende erreichen. Nur die Besonderheit sind halt diese zusätzlichen Metroidvania-Elemente.
Genau.
Gut, habe ich das richtig verstanden. Das ist, finde ich aber interessant, muss ich echt sagen, mit diesen Metroidvania-Elementen. Das ist. Stimmt mich jetzt sehr neugierig auf das Spiel. Mit dieser Hub-Welt und dem Ganzen, was es da gibt, das hat was, muss ich
Ja,
ehrlich sagen.
ist einfach mal einzigartig auf jeden Fall.
Ja, das ist schon was Ungewöhnliches für ein Kirby-Spiel halt auch, muss man
Ja.
sagen. Ja, nee, das finde ich interessant. Hatten wir gesagt, wann es erschienen ist?
Ja, 2004 ist es erschienen.
Genau, ganz genau, ja. Ja,
Und halt
ich
auch
will.
bei Switch Online natürlich
Genau.
verfügbar.
Bei Nintendo Switch Online verfügbar. Hat auch wieder eine typische Kirby-Spielzeit, nehme ich jetzt mal an. Also ich glaube kaum, dass es ein 30-Stunden-Spiel ist. Ich denke mal, das wird so ein 7 bis 10 Stunden-Spiel
Ja,
sein.
denke ich auch. Ich würde jetzt auch nicht den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad sagen. Also es gibt halt manche Bosse schon, da muss man ein bisschen überlegen, aber was halt ein bisschen aufwendiger ist, halt jeden Weg zu finden, wenn man den halt ablaufen will, aber das ist ja auch nicht Pflicht.
Also sagen wir, es ist ein Schwierigkeitsgradmäßig für dich, der ist typisch Kirby-Spieler.
Genau, genau.
Ja, gut, dann kann man das ja sich da ja so ein bisschen drauf einlassen. Ja, gut. Ich glaube, es, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es das siebte Kirby-Spiel, oder? Das, also das Hauptteil. Ich rede jetzt von den ganzen Ablegern. Es müsste, glaube ich, wir hatten Dreamland, wir hatten Adventure, Dreamland 2, entweder Dreamland 3 oder Superstar als nächstes, dann hatten wir das 64er.
Mhm. Und dann, glaube ich, noch halt eins davor auf dem Game Boy Advance. Das war, glaube ich, halt das Remake vom
Kirby's Adventure. Nightmare Dreamland, genau. Ja, das genau. Hätte sich als eigenes Spiel gezählt, genau.
Ah, okay.
Aber ja, stimmt, das hatten wir auch noch. Aber dann wäre es ja das siebte, wenn man von neuen Spielen redet, weil dazwischen der ganze Kram mit was weiß ich, was es da gab, Dream Course, Pinball Land,
Kingdom Come
und so weiter, das ist ja kein, sind ja alles eher so Minispiele oder keine Jump'n'Runs. Das Air Ride ist ja auch kein Jump'n'Run gewesen, das ist auf dem N64, GameCube war
Ja
schon.
Ja,
GameCube. Das war ja auch eher was anderes, nenne ich es jetzt mal. Ja. Gut. Okay, ja. Dann würde ich sagen, haben wir auch das Spiel besprochen. Außer du wolltest noch irgendwas ergänzen.
Nee, ich wäre auch soweit. Hört schon alles.
Dann können wir gerne zu noch einem vierten Spiel übergehen, weil ich denke, dafür hätten wir jetzt auch noch die Zeit und das lässt sich ja auch angemessen schnell vorstellen. Und zwar habe ich mir noch für den als viertes jetzt gerade Metroid Zero Mission rausgesucht. Einfach weil ich das Spiel mag. Ich habe es nämlich vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann, glaube ich, ist es ja im Nintendo Switch Online Service erschienen. Im, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wann. Und da habe ich es dann auch durchgespielt, das erste Mal. Es ist ja, wenn man es genau nimmt, also es ist nicht, wenn man es genau nimmt, es ist ein Remake des allerersten Metroid-Spiels von 1986, schon NES. Erschienen erstmals im Februar 2004 in Nordamerika, also jetzt das Zero Mission, das Remake, in Amerika. Im April 2004 in Europa und im Mai 2004 in Japan. Und hier haben sie halt den ersten Teil komplett neu aufgelegt in wesentlich schickerer Grafik, wenn man dabei die Vergleichsbilder anschaut. Ich würde sagen, grafisch geht es in die Richtung Super Metroid oder sogar noch einen Ticken schicker. Sie haben aber auch ein paar Anpassungen bei den Leveln, bei den Items, die man finden kann. Es gibt neue Power-Ups im Vergleich zum Original vom NES und so weiter. Und sie haben das Spiel nach hinten raus nochmal erweitert. Aber erstmal, also es ist halt klassisch Metroid, wie wir es halt kennen. Wir laufen das Samus Aran darum, durch die Level, Metroidvania-artig natürlich. Wir erkunden, wir müssen Objekte finden, Verbesserungen für, also Aufwertung für Samus, um neue Fähigkeiten zu erlangen und um dann halt neue Bereiche betreten zu können. Wir müssen die Bosse begegnen, um neue Bereiche freizuschalten. Am Ende wollen wir Master Brain besiegen. So wie wir es halt von Metroid kennen im Endeffekt.
Genau.
Das muss ich sagen, hat dieses Spiel auch unglaublich gut umgesetzt. Also wie sie das Ganze inszenieren. Ich finde, den letzten Bosskampf, Kampf gegen Master Brain, muss ich sagen, finde ich ein bisschen übertrieben.
Okay.
Da sind sie ein bisschen zu heftig geworden. Der ist in Teilen eher nervig als spaßig. Weil unter dir ist so Lava, ich weiß gar nicht, ob du an der Stelle schon einen Anzug tragen kannst, der dich dann davor schützt. Aber dazu kommen auch die ganzen Laser, die um dich fliegen und du musst dann mit bestimmten Schüssen treffen und wenn du da keine Munition mehr hast, musst du halt die anfliegenden Gegner zerstören, um die zu bekommen. Also es ist meiner Meinung nach viel zu viel Stress. dieser Kampf. Also, fand ich nicht sonderlich toll. Aber gut. Gibt noch ein paar andere Sachen im Spiel, die jetzt nicht überragend sind. Für alle, die jetzt das Zero Mission noch nicht gespielt haben, eher ein Mini-Spoiler-Hinweis, nur ein Mini-Spoiler-Hinweis. Weil, wie ich schon angedeutet habe, das Spiel wurde ja erweitert. Das heißt, nach dem ursprünglichen letzten Bosskampf geht das Spiel noch weiter in der im Remake. Das ist das Einzige, was hier der Spoiler wäre. Und das, wie gesagt, ist kein
Ja,
großer Spoiler.
würde ich auch sagen.
Ja, da haben wir es dann auch ein bisschen mit Schleichsequenzen nochmal zu tun in dem Spiel, die es vorher im Spiel nicht gab. Die haben sie hinzugefügt. Die, muss ich sagen, sind okay bis nervig. Aber meiner Meinung nach nicht zu lang. Also sie sind fast zu lang, aber glücklicherweise nicht dauerhaft zu lang. Und ich finde es auch interessant, welche Möglichkeiten sich dann nochmal ergeben, dadurch, dass eben man diese ganzen Veränderungen durch das Remake hat, muss ich sagen. Also gerade mit Blick im Vergleich der beiden Spiele. Also wenn ich jemandem raten sollte, mit was man bei Metroid anfangen sollte, man das storymäßig spielen will, also chronologisch, das ist ja das allererste Spiel in der Storyline, wenn man so will. Metroid vom NES. Und wenn ich jetzt sagen sollte, ob man die NES-Version oder die Zero Mission-Version spielen soll, würde ich jedem sofort zu Zero Mission raten. Allein schon wegen dem ganzen Bewegungsmöglichkeiten von Samus. Diagonal schießen, sich festhalten an Kanten und so weiter. Das Spiel spielt sich einfach so viel besser als das NES-Ding. Und auf dem NES hast du ja nicht mal eine Karte, eine richtige. Die fehlt dir ja auch noch. Wenn Zero Mission sowas halt gibt, Zero Mission hilft dir mehr, dich zurechtzufinden. Man verläuft sich bei weitem nicht so schnell. Also auf dem NES ist es. NES-Teil ist, glaube ich, auch kürzer, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der war kürzer. Also schon im Grundspiel müsste der kürzer sein. Aber auch der dauert halt seine 5, 6 Stunden, wenn man jetzt nicht das Spiel, sag ich mal, gewohnt ist. Wobei ich glaube, dass man Zero Mission sogar schneller durchspielen kann als den Hauptteil. Was schließlich daran liegt, dass man mehr Hilfen bekommt. Und es halt insgesamt ein bisschen leichter ist. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie man halt spielt. Also, ich habe für Zero Mission auch mal eine Zeit gebraucht. Das waren 6 Stunden, 7 Stunden werde ich dafür gebraucht haben, denke ich. Es ist ein spaßiges Metroidvania-Spiel und ein tolles Metroid-Spiel. Gehört für mich zu den, ich will nicht sagen besten, aber ist schwer. Was ist das beste Metroid-Spiel? Das ist halt immer so ein bisschen, gerade die Metroid Prime und die Metroid 2D-Spiele würde ich ja eher trennen, weil die ja dann doch sehr unterschiedlich sind. Nee. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ein wirklich tolles Metroid-Spiel und auch ein sehr, sehr gutes GBA-Spiel, das ich einfach nur empfehlen kann. Und schön, glücklicherweise auch im Switch Online Service drin. Hattest du es denn gespielt? Also NES Original oder Zero Mission?
Ich glaube, also Zero Mission, das hatte ich mal ähnlich wie Corcorin mal ein bisschen angespielt gehabt am Anfang.
Okay. Also wie gesagt, Werk lohnt sich, wie gesagt, wenn man
Ja.
Metroid, man muss Metroid mögen, sonst kann man damit, glaube ich, weniger anfangen. Ist ja, ich glaube, Metroid Fusion müsste ja auch im Dienst, im Service drin sein.
Ja, genau.
Ja, das müsste ich eigentlich noch durchspielen, aber da habe ich so meine Probleme, genauso wie bei Dread mit diesen Fluchtsequenzen vor. Hier im Metroid Fusion ist es ja Samus parasitenbesetztes Gegenstück und in Dread sind es ja diese Roboterviecher. Damit komme ich ja so gar nicht klar in den also beiden Spielen. Deswegen habe ich
Ja,
weder
geht mir
Dread noch
ähnlich.
Fusion. Fusion finde ich auch ein bisschen besser da in der Hinsicht als Dread. Dread ist nicht, überhaupt nicht mein Ding, deswegen. Und ich muss auch sagen, Dread übertreibt es teilweise auch im Schwierigkeitsgrad. Aber das ist ein anderes Ding. Wir wollen ja über Zero Mission reden und wie
Genau.
gesagt, das ist halt eine ganz klare Empfehlung meinerseits und ein unglaublich gutes Remake des ersten Metroid-Spiels. Das ist einfach ein Beispiel dafür, wie Remakes sein sollten, meiner Meinung nach. Hat übrigens auch das Remake von Metroid 2 gezeigt, das Samus Returns für den 3DS, wie gut solche Remakes sein können. Wobei ich da auch der Meinung bin, dass das im Schwierigkeitsgrad ein bisschen übertreibt an manchen Stellen. Das hat mir manchmal schon ein bisschen den Spaß verdorben an dem 3DS-Spiel. Was aber auch dem 3DS geschuldet sein könnte. Weil, manchmal, vielleicht nicht die perfekte Kontrolle, wie ich sie von Metroid gespornt bin oder sowas. Solche Sachen meine ich damit. Genau. Ja. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal über die meisten Spiele, die wir heute hatten, sprechen. Das heißt, das war jetzt eher so ein kurz, wir stellen euch mal ein paar Retro-GBA-Spiele, also ein paar GBA-Spiele vor, in einem
Genau.
Retro-Roundup. Und wir werden, haben ja auch noch unsere verschiedenen Franchise-Podcasts, da werden die Spiele bestimmt auch nochmal angerissen. Ich glaube sogar über Metroid hatten wir Metroidvania Podcast bestimmt mal gesprochen. Wir hatten außerdem unseren Metroid Franchise Podcast 1. Da war GBA auch schon mit dabei. Das war Podcast 181. Da haben wir, wurde bestimmt auch über Zero Mission gesprochen. Kirby hatten wir bisher noch keine Franchise Podcasts. Wird aber bestimmt auch irgendwann nochmal Thema werden, dass wir da mal über die Kirby-Spiele so allgemein reden. Wario Land hatten wir tatsächlich einen allgemeinen Podcast mal. Und zwar zu den Wario Jump and Runs gab es mal einen Podcast 423. Da warst du auch dabei mit
Ja,
Emil.
genau. Ich kann mich dran erinnern, ja.
Ja. Und ja, Kuro bietet sich halt leider nicht an für einen weiteren Podcast, weil wir ja nie die anderen Teile in Deutschland oder Europa bekommen haben. Und ich auch nicht glaube, dass jemand die gespielt hat. Vielleicht Emil. Bei Emil könnte ich zutrauen, dass der sich importiert hat. Müssen wir eigentlich mal fragen. Vielleicht werden wir die irgendwann nochmal thematisieren, aber für den Moment sieht es eher nicht so aus. Ja,
Ja.
ich hoffe, wir konnten euch die vier Spiele ein bisschen näher bringen. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, eure Anmerkungen, ob ihr die Spiele mögt, ob ihr die auch empfehlen würdet, ob ihr sie vielleicht jetzt sogar ausprobiert habt und was ihr davon haltet. Vorschläge für andere Retro-Roundups dürft ihr natürlich auch gerne posten, wenn ihr Spiele habt, bei denen ihr der Meinung seid, wir sollten da mal in einem Retro-Roundup drüber sprechen. Gilt auch für alle anderen Themen. Aber wir wollen natürlich noch gar nicht, sind noch gar nicht fertig. Ich wollte das nur schon mal anmerken. Weil wir haben ja noch letzte Woche gespielt. Und deswegen ist die Frage an dich, Sören. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, das unterscheidet sich bei mir jetzt nicht so sonderlich von letzter Woche oder die Wochen davor, weil ich bin immer noch bei dem letzten Mario und Luigi Rollenspiel, nämlich Brothership, noch beschäftigt und bin jetzt beim letzten Meeresgebiet angekommen, sage ich mal, und ich merke da jetzt schon, dass auch der Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr anzieht.
Ja, ich
Also
bin noch
ich.
nicht so weit. Ich habe es ehrlich
Okay.
gesagt ganze Weile jetzt nicht mehr gespielt. Weil ich einfach anderen Kram habe und so.
Ja.
Ja, aber ist auch ein Spiel, ich unbedingt noch weiterspielen muss. Gefällt es dir denn immer noch so gut?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen schwieriger ist. Aber da bin ich tatsächlich froh. Ich hatte ja mal, glaube ich, in der Vorschau gesagt, dass ich Sorge hätte, dass das mit diesen Effektsteckern das Spiel zu leicht macht. Muss ich auf jeden Fall davon Abstand nehmen mittlerweile. Also das gerade jetzt in der letzten Welt sind die doch schon sehr hilfreich, diese Stecker.
Ja.
Weil sonst würde man doch schon das eine oder andere Mal an Probleme stoßen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist halt dann doch nicht das einfache Ding.
Ja.
Aber muss ich gerade überlegen, waren denn die Vorgänger alle etwas zu leicht oder waren die auch nicht? Ich meine, Abenteuer Bowser war vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich immer in Ordnung.
Würde ich eigentlich auch sagen. Also es war jetzt nicht schwer und auch nicht zu leicht. Ich finde, hat sich die Waage gehalten.
Genau, ja, würde ich mich auch sagen. Hast du sonst noch was gespielt?
Nee, sonst habe ich diese Woche nichts anderes gespielt.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, übernehme ich. Und ich habe die Woche auch gar nicht so viel gespielt. Ich habe mich vor allem auf Dynasty Warriors Origins konzentriert. Ist halt das neue Dynasty Warriors, das ist ja jetzt im Januar, glaube ich, ist das erschienen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Muss ich ehrlich sagen, ich bin überrascht. Ich meine, ich mag ja Musou-Spiele und ich mag ja auch die Dynasty bzw. Samurai Warriors-Reihe unter anderem. Aber das hat mich jetzt echt überrascht, weil es wieder mal einen Schritt vorwärts ist, eine Weiterentwicklung in gewisser Weise. Nicht nur, wie die Story erzählt wird, sondern auch, wie das Ganze präsentiert wird, weil man läuft halt als diesen Charakter, der neue Hauptfigur, Origins, Vorgeschichte und so weiter. Diese neue Hauptfigur darf man sogar selbst benennen, auch wenn das keinen wirklichen sonderlichen Wert hat, nenne ich es mal.
Okay.
Ich persönlich habe mir noch einen Charaktereditor gewünscht, nachdem ich jetzt gemerkt habe, wie dieser Charakter genutzt wird. Da wäre ein Charaktereditor wirklich praktisch gewesen und sinnvoll gewesen. Finde ich ein bisschen schade, dass ich den nicht habe oder dass ich wenigstens zwischen verschiedenen Charakteren da wählen dürfte. Aber auch so bin ich zufrieden, weil ich schon Freiheiten habe. Also, man läuft wirklich über eine Oberweltkarte. Das gibt wirklich eine Oberweltkarte, in der man sich bewegen kann. Und da läuft man dann von Stadt zu Stadt, von Schlacht zu Schlacht, kann Sachen finden. Es gibt Crafting, da kann man dann Sachen herstellen. Man kann verschiedene Waffentypen auch tragen. Also der Hauptcharakter darf nicht mit dem Schwert kämpfen. Der hat ein Schwert. Ich habe jetzt Schwert und Speer zum Beispiel. Und die leveln auch unabhängig voneinander auf. Es gibt wirklich Level, also man steigt in Stufen auf. Es gibt Erfahrungsbäume. Für jeden Rang schaltet man einen neuen Skilltree halt frei. Und man kriegt Fähigkeitspunkte, die man dann nutzen kann, um Fähigkeiten freizuschalten. Es gibt Nebenquests, es gibt Scharmützel, die man nebenbei erledigen kann, um halt ein bisschen zu leveln oder halt einfach Geld zu verdienen. Ja, also wie gesagt, es ist schon noch ein bisschen was anderes wieder, als so ein einfach nur, ich werde von Schlacht zu Schlacht geschickt. Die Schlachten selbst sind natürlich das typische Muso-Geschnetzel. Wobei ich auch da sagen muss, die sind schon gut inszeniert mit Besonderheiten und so weiter. Der Hauptcharakter hat natürlich so eine Fähigkeit, mit der er den vergessen, wie das heißt, irgendein Vogelblick ist das. Dadurch kann man bestimmte Sachen dann über rauszoomen und das Schlachtfeld ein bisschen überblicken und also nicht super weit rauszoomen, aber dann halt zum Beispiel sowas entdecken wie, wo ist der Ursprung eines bösen Zaubers in Anführungszeichen, und also die Quelle von etwas, die für Probleme auf dem Schlachtfeld sorgen, kann halt dann dahin laufen, das Ding zerstören und sowas. Man kennt es ja, veränderte Missionsziele und solche Sachen. Muss schon sagen, und wie gesagt, die Story halt, das sind ja auf der chinesischen Historie, ist halt wieder sehr cool erzählt. Ja, und das Muso-Gameplay fühlt sich einfach super an. Also ich muss echt sagen, die schaffen es ja immer wieder mal, das zu erweitern, zu verbessern, zu verfeinern. Und es fühlt sich einfach super toll an, diese Kämpfe, die Kombos aneinander zu reihen, Fähigkeiten einzusetzen. Und du kennst es ja aus anderen
Spielen auch. Auch wenn es bei mir nur die Nintendo-Marken sind, aber... Ja. Da ist das ja auch gut umgesetzt, meiner Meinung nach.
Ja, ist ja auch selbe Studio dahinter. Also, alles Koei Tecmo, Omega Force, Koei Tecmo. Und die haben es halt jetzt wirklich sehr, sehr gut nochmal vorangebracht. Also, ich muss ehrlich sagen, nach dem Spiel, auch in der Art, wie sie es präsentieren, mit dieser Oberwelt und sowas, ich habe da sehr schnell dran gedacht, dieses Prinzip, wie sie das hier umsetzen und erzählen, für ein neues Fire Emblem Warriors, das vor allem eigenständige Charaktere auch nutzt. Jetzt nicht nur viele Bekannte, sondern eigentlich wirklich eher so mit eigenen Charakteren agiert. Da könnte man unglaublich viel draus machen aus so einem neuen Fire Emblem Warriors mit diesem Prinzip, wie sie es da erzählen. Und die Verbindung zu Fire Emblem könnte man ja auch dadurch schaffen, dass das zum Beispiel in einer der bekannten Welten spielt, nur halt entweder die Historie erzählt oder halt später angesiedelt ist. Und das ursprüngliche Spiel ist halt die Vergangenheit von diesem Spiel und darauf wird eingegangen.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee, ja.
Also, allein wegen dem Gameplay, wie das halt mit dieser Oberwelt, dem Rum und so weiter, da habe ich gedacht, das will ich als Fire Emblem Warriors Spiel haben. Fänd ich richtig gut. Mehr als in Hyrule Warriors. Hyrule Warriors ist, da bräuchte ich es jetzt nicht so, weil es bei einem Fire Emblem passt das meiner Meinung nach einfach besser, weil man da nicht an Charaktere wie Link, Zelda und so gebunden ist.
Ja, das stimmt.
Ja. Also muss ich sagen, fänd ich wirklich, wirklich interessant, das zu nutzen für Fire Emblem. Ja. Und wie gesagt, Dynasty Warriors kann ich auch nur empfehlen. Man merkt halt, dass es jetzt das große, ich sag mal, Next-Gen Dynasty Warriors ist. Auch grafisch ist es einfach nochmal ein Schritt vor vorne. Auch wenn es natürlich jetzt nicht an die großen Grafikkracher von PlayStation, Xbox und PC rankommt. Man merkt trotzdem, dass das Spiel halt einfach ein reines PlayStation 5, Xbox Series und PC-Spiel ist. und keine PS4, Xbox One-Version mehr hat.
Ja.
Das merkt man dem einfach an in der Grafik, in der Inszenierung, wie es läuft. Man hat auch unglaublich viele grafische Einstellungen. Also für meiner Meinung nach große Einstellungen. Man kann sogar einstellen, ob man Performance oder einen Grafikmodus will, kennt man ja. Und dann darf man sogar festlegen, ob man 60, 120 oder 30 FPS will.
Okay, das ist...
Das finde ich gut, weil dann kann man festlegen, wie man den bevorzugt. Und je nachdem passt sich dann halt die Auflösung, Grafik oder so ein bisschen an entsprechend. Ich bin momentan im Performance-Modus. Also ich will natürlich, dass das Spiel läuft. Ich glaube, Leistungsmodus halt, wird es im Deutschen wieder mal genannt. Und gleichzeitig halt mit 60 FPS erstmal. Ich werde aber bestimmt nochmal auf die 120 auf der PS5 gehen, weil ich nochmal ausprobieren will. Wobei ich gar nicht glaube, dass die normale PS5 das schafft. Ich habe ja keine Pro. aber mal abwarten. Genau. Nee, wie gesagt, tolles Spiel, macht mir Spaß, werde ich vielleicht die nächsten nächsten Wochen dann nochmal drüber reden in dem Podcast. Gut.
Ja, wunderbar.
Ja, ich würde aber sagen, das war's, damit sind wir für heute fertig. Nächste Woche im Podcast reden wir voraussichtlich über 8 Jahre Nintendo Switch, weil da steht ja wieder ein Jubiläum an. Und
Zeit vergeht.
und das wird sehr wahrscheinlich das letzte Switch-Jubiläum sein, ohne dass wir den Nachfolger bereits haben, die Switch 2. Und deswegen werden wir bestimmt nochmal über die Switch reden wollen, müssen. Was genau wir besprechen, werdet ihr nächste Woche hören. Ja, damit verabschieden wir uns, wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!